Wir haben uns in der ersten Stunde in der Lektion Gedanken gemacht über ein Thema, das ein bisschen verwandt ist mit dem, worüber ich mit euch jetzt nachdenken möchte. Wir haben nämlich festgestellt, das Gesetz hat keine Kraft für uns. Und ich möchte die Frage stellen, woher kommt denn unsere Kraft? Woher kommt unser Heil? Und da möchte ich mit euch etwas betrachten, was ein ganz großer Teil war von dem Leben Jesu, nämlich seine Heilungen. Man kann nämlich feststellen, dass diese Heilungen etwas veranschaulicht haben über Heil, über Erlösung. Das, was diese Menschen gesund gemacht hat, ist auch das, was uns geistlich gesund machen kann. Und deswegen heißt der Titel meiner Predigt von der Heilung zum Heil. Jesus hat während seines ganzen Erdenlebens ständig Kranke und Leidende geheilt. Als Petrus im Rückblick bei Cornelius in seinem Haus ist und zum ersten Mal von Jesus erzählt, Apostelgeschichte 10, Vers 38, da beschreibt er sein Wirken so: Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Mir fällt an diesem Vers etwas auf. Da steht nicht nur, Jesus hat Kranke gesund gemacht, sondern diese Personen, die er geheilt hat, werden wie genannt? Vom Teufel überwältigt. Da wird schon eine Verbindung hergestellt, dass es da um mehr ging als nur Körperliches. Eine Verbindung zur geistlichen Welt. Der Jünger Johannes sagt etwas Ähnliches in Johannes 20, Vers 30 und 31, so der Abschluss seines Evangeliums. Er sagt, viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes nennt die Wundertaten Jesu Zeichen. Zeichen, die zum Glauben an Jesus und damit zum ewigen Leben führen sollen. Was ist ein Zeichen? Ein Zeichen mag einen gewissen Wert in sich selbst haben, aber vor allem weist ein Zeichen auf etwas Größeres außerhalb von sich selbst hin. Zum Beispiel, ein Ehering hat einen Wert für sich. Aber vor allem weist er darauf hin, dass man sich gebunden hat an einen Ehepartner. Eine Krone hat einen Wert in sich. Aber vor allem ist sie ein Zeichen für die Macht und Autorität eines Königs. Die Heilungen, die Jesus tat, waren Zeichen. Sie hatten einen Wert in sich selbst, nämlich Gesundheit für diesen Menschen, aber sie wiesen auf etwas viel Größeres und Bedeutungsvolleres noch hin. Nämlich, dass er der verheißene Erlöser war, der Sohn Gottes. Seine Macht von körperlichen Leiden zu befreien, sollte die Menschen zum Glauben führen, dass er auch ihre Seele und ihr Herz heilen konnte. In ihrem Heiler sollten sie ihren Heiland erkennen. Von der zeitlichen Heilung, ein paar mehr Jahre leben, sollten sie zum ewigen Heil finden. Interessanterweise ist dieses Wort für Heilen im Neuen Testament, das heißt Sozo, ein und dasselbe Wort für Heilen und für Retten. Es gibt da keinen Unterschied. Zum Beispiel Jesu Worte an die blutflüssige Frau, die übersetzen manche Bibeln so: Dein Glaube hat dich geheilt. Aber manche Bibeln sagen auch: Dein Glaube hat dich gerettet. Und genauso mit dem blinden Bartimäus, Markus 10, 52. Dein Glaube hat dich geheilt, aber manche sagen auch: Dein Glaube hat dich gerettet. Bei uns im Deutschen ist das so ähnlich wie im Griechischen. Denn in dem Wort Heilung steckt ja schon das Wort Heil oder Heiland. Das Neue Testament macht keinen Unterschied zwischen heilen und erlösen. Und vor diesem Hintergrund, vor dieser Verbindung ist es bedeutsam und es ist wichtig für uns festzustellen, dass die Bibel immer wieder betont, dass Jesus ausnahmslos alle geheilt hat, die zu ihm kamen. Zum Beispiel Matthäus 8, Vers 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Etwas weiter, Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Matthäus 12, Vers 15. Und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Im Leben Jesu auf Seite 225 können wir lesen, es gab ganze Ortschaften, in denen in keinem Haus auch nur ein Klagelaut wegen Krankheit zu hören war, denn Christus war hindurchgezogen und hatte alle ihre Krankheiten geheilt. Was bedeutet das nun? Abgesehen davon, dass es für die Menschen wunderbar war, dass keiner mehr irgendein Leiden hatte, dass Jesus alle geheilt hat und dass es nicht eine einzige Krankheit gab, die er nicht heilen konnte. Es ist für uns ein mächtiges Zeichen. Ein Zeichen, das auf etwas viel Größeres hinweist. Es gibt keinen einzigen Sünder, dem Jesus nicht vergeben würde. Und es gibt keine einzige Charakterschwäche, aus der er nicht eine Stärke machen könnte. Er heilte alle Leidenden, jede Krankheit, jedes Gebrechen. Und der Jünger Johannes sagt, Jesus hat diese Wunder deswegen getan, damit wir möglichst viele und mächtige Gründe dafür haben, zu glauben. Zu glauben, dass Christus auch mein persönlicher Erlöser ist. Egal wie tief ich gefallen bin oder wie hoffnungslos meine Lage aussehen mag. Jesus sagt zu jedem von uns, fürchte dich nicht, glaube nur. Lukas 8,50. Wenn in der Bibel Heilung ein Zeichen für Erlösung ist, dann sollten wir uns diese Heilungen genauer anschauen. Denn dann ist die Art und Weise, wie Jesus geheilt hat, eine Veranschaulichung, wie er aus Sünde rettet. Wenn wir lesen, wie Menschen damals Heilung erfahren haben, dann können wir erkennen, wie wir heute Heil erfahren können. Eines fällt gleich am Anfang auf, wenn wir darüber nachdenken, wie hat Jesus geheilt? Jesu Heilungen waren immer vollständig. Es ging den Leuten nicht nur etwas besser, sondern ihre Gesundheit war vollkommen wiederhergestellt. Von Naaman heißt es, er hatte wieder die Haut eines Kindes. Können wir da nicht erwarten, dass, wenn Jesus so viel getan hat für die körperliche und zeitlich begrenzte Wiederherstellung der Menschen, dass er mindestens genauso viel bereit ist zu tun für unsere geistliche Wiederherstellung? Erinnern wir uns an ein Wort Jesu aus der Bergpredigt. Wenn Gott schon die Lilien auf dem Feld, die nur einen Tag stehen, so überschwänglich kleidet, dass selbst Salomo in all seinen Königsgewändern neben ihnen verblasst, wie viel mehr wird er uns in das prächtige und herrliche Gewand der makellosen Gerechtigkeit Jesu kleiden. Dass wir eine ganze Ewigkeit hindurch tragen werden. Wir dürfen Gottes Vorsorge in dieser Hinsicht vollkommen vertrauen. Der Herr liebt uns und in dieser Liebe dürfen wir ruhen. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. 1. Thessalonicher 5, 24. Nehmen wir uns jetzt eine Heilung von den vielen exemplarisch heraus. Und schauen wir, was sie uns über geistliche Rettung lehrt. Und darüber, wie die Kraft Gottes jeden Tag in unser Leben kommen kann. Und das ist der Gelähmte am Teich Bethesda. Schlagen wir auf Johannes 5 zusammen. Johannes 5, Abvers 2. Ich lese nach der Schlachter-Übersetzung. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Punkt Nummer 1. Was war der Grund für die lange Krankheit dieses armen Mannes? Als Jesus ihn später im Tempel wiederfindet, in Johannes 5, Vers 14 lesen wir davon, da sagt Jesus zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nicht Ärgeres widerfahre. Und damit sagt Jesus indirekt, seine Krankheit hatte etwas mit seiner Sünde zu tun. Wir können das auch bestätigt finden im Leben Jesu, Seite 186. Dort steht: Seine Krankheit galt zum großen Teil als Folge eigener Sünde. Da war der Übersetzer ein bisschen großzügig, denn wörtlich steht dort: Seine Krankheit war zum großen Teil die Folge eigener Sünde. Der Mann hatte überwiegend selbst Schuld an seinem jämmerlichen Zustand. Er durchlebte die bitteren Folgen seiner eigenen Sünden. Punkt 1 der Geschichte ist: Wenn wir Heilung für unsere Seele finden wollen, müssen wir unsere eigene Schuld einsehen und bereuen. Wir müssen für unsere Vergangenheit, für unser Handeln, soweit es uns betrifft, Verantwortung übernehmen. Punkt 2. Der Gelähmte folgte einem allgemeinen Irrglauben, dass nämlich das sporadisch angeblich durch einen Engel bewegte Wasser heilende Wirkung entfalten würde. Allerdings nur für den, der es zuerst erreichte. Warum sage ich Irrglaube? Weil damit ein völlig falsches Evangelium vermittelt wird. Heilung nicht aus Gnade, sondern als Belohnung für maximalen Ellenbogeneinsatz. Der Stärkste überlebt. Aber das ist nicht Erlösung, das ist nicht Neuschöpfung, das ist die Philosophie der Evolution. Und die Ironie ist, dass dieser Ort Bethesda hieß, Haus der Barmherzigkeit. Aber der Gelähmte wusste es nicht besser und er hoffte sich dort Hilfe, wo alle es erhofften. Er war dort, wo die große Masse war, 38 Jahre lang. Punkt 2 der Geschichte ist: Wenn wir Heilung und Rettung erfahren wollen, dann finden wir sie in der Regel nicht dort, wo die Masse ist und wo so vielversprechende Namensschilder hängen wie Haus der Barmherzigkeit. Wenn wir ewiges Leben finden wollen, dann müssen wir bereit sein, den breiten, populären Weg auch zu verlassen und notfalls allein gegen den Strom zu schwimmen. Wir sind trotzdem nie allein, denn Gott führt uns auf diesem Weg zu sich selbst. Er wird uns führen und schützen. Und selbst wenn wir am falschen Ort sind, wie dieser Gelähmte, und aus eigener Kraft nicht mal wegkommen von dort, Jesus sucht uns dort, wo wir sind. Und er kennt unsere Situation ganz genau. Er schaut mit Liebe und Mitgefühl auf uns. Denn wir sind seine verlorenen Kinder, die zu heilen und zu retten er auf diese Welt gekommen ist. Egal wo wir sind. Auch wenn wir uns völlig verirrt haben. Punkt 3 der Geschichte. Obwohl dieser Mann eine fast 40-jährige Leidensgeschichte hinter sich hat, stellt Jesus ihm eine Frage. Und die Bibel sagt, Jesus wusste, dass er so lange krank war. Er stellt ihm eine Frage. Willst du gesund werden? Ist doch ungewöhnlich, oder? Warum tut Jesus das? Er zeigt damit höchsten Respekt vor der menschlichen Willensfreiheit. Und es zeigt auch die entscheidende Rolle im Erlösungsplan meines eigenen Willens. Die einzige Möglichkeit ewiger Rettung ist, dass wir unseren Willen voll und ganz auf Gottes Seite stellen, damit er zu einer Einheit wird mit dem Willen Gottes. Diesen Willen spricht Jesus an in seiner Frage an den Gelähmten. Ich lese dazu einen Abschnitt aus dem Buch des Schritte zu Jesus, Seite 47 im Englischen. Dort geht es um den Willen. Viele fragen, wie kann ich mich Gott übergeben? Du möchtest dich ihm hingeben, aber du hast kaum Kraft und bist ein Gefangener deiner Zweifel und der Gewohnheiten eines sündigen Lebens. Aber du brauchst nicht zu verzweifeln. Du musst die wahre Kraft des Willens verstehen. Alles hängt vom richtigen Einsatz des Willens ab, sagt sie weiter. Gott hat dem Menschen die Macht gegeben, zu wählen. Es liegt am Menschen, sie einzusetzen. Du kannst dein Herz nicht verändern. Aus dir selbst heraus kannst du Gott nicht die Zuneigung des Herzens geben. Aber du kannst dich entscheiden, ihm zu dienen. Du kannst ihm deinen Willen übergeben, dann wird er das Wollen und das Vollbringen schaffen nach seinem Wohlgefallen. Soweit das Zitat. Also was brauchen wir, um zu Gott zu kommen? Muss ich ihn irgendwie gern haben? Mich zu ihm hingezogen fühlen? Muss ich irgendwie stark sein? Muss ich ein guter Mensch sein? Nichts von alledem. Das Einzige, was wir brauchen, ist eine Entscheidung. Ich will mit dir leben. Ich will, dass mein Leben dir gehört. Alles andere folgt, weil es eine Gabe Gottes ist. Weil wir Gott nicht mehr bringen können. Nicht mal unsere Zuneigung, nicht unsere Kraft, keine Tugenden, wir haben nichts. Wir kommen, wie wir sind. Und damit fängt alles an. Willst du gesund werden? Das ist also keine Phrase, sondern die alles entscheidende Frage auch für unsere Erlösung. Willst du geistlich heil werden? Willst du frei werden von Sünde? Der Herr hat eine vollkommene Erlösung für uns erworben. Sie steht für uns bereit, doch er stellt die Frage, willst du ganz neu werden? Es gibt zwei weit verbreitete geistliche Hindernisse dafür, die uns abhalten können, diese Frage mit einem klaren Ja zu beantworten. Das erste Hindernis ist irgendeine Lieblingssünde, die wir nicht aufgeben möchten. Das war es, was den reichen Jüngling abgehalten hat, ein wahrer Nachfolger Jesu zu werden. Er war zu Christus gekommen aus diesem nagenden Empfinden, dass ihm irgendetwas fehlte in seinem Glaubensleben. Etwas Wichtiges mangelte. Und so stellte die Frage Matthäus 19, 20, was fehlt mir? Und Jesus sagt zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, dann. Und in diesem Wenn steckt die Frage, willst du vollkommen sein? Willst du mir ganz gehören? Willst du alle deine Sünden loswerden, frei werden? Der reiche Jüngling damals wollte nicht. Und das zeigt, wie wichtig es war, dass Jesus diese Frage gestellt hat, auch dem Gelähmten. Das zweite große Hindernis für eine Heilung und für Heil ist Resignation und Unglaube. Beim Gelähmten finden wir das auch schon angedeutet. Statt Jesu Frage einfach zu beantworten mit einem Ja, ich will, tut er was? Er verweist auf seine Hilflosigkeit, die Einsamkeit, die unzähligen Enttäuschungen, die er schon durchmachen musste, in seiner großen Sehnsucht, gesund zu werden. Johannes 5, Vers 7. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Merkt ihr das? Er antwortet nicht auf Jesu Frage, sondern erzählt seine ganzen Probleme und die Leidensgeschichte und wie schlimm es doch alles ist und wie hilflos er ist. Ich kann es verstehen. Wir alle kennen solche Gedanken. Das sind Gedanken wie, ich habe es schon oft versucht, es geht einfach nicht. Oder ich habe noch nie jemanden gesehen, der das erlebt hat. So ist der Mensch nun mal auf dieser Welt. Oder meine Probleme, meine Situation versteht sowieso niemand. Da kann mir keiner wirklich helfen. Willst du? Das war Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 4. Und der letzte Punkt ist, Jesus geht auf diese Einwände mit keinem Wort ein. Er sagt schlicht, Vers 8, steh auf, nimm deine Liegematte und geh. Wie bitte? Es klingt fast wie Spott, wie purer Hohn. Hätten wir nicht dem Gelähmten Mitgefühl ausgesprochen und Trost, nachdem er etwas von seiner schlimmen Leidensgeschichte erzählt hat? Stattdessen gibt Jesus ihm einen Befehl, den er ganz offensichtlich unmöglich ausführen kann. Das ist unlogisch, das ist beleidigend, das ist Wahnsinn. Außer hinter diesem Gebot steckt die Autorität und die Liebe eines unendlichen Gottes. Wisst ihr, wir sind in der gleichen Situation. Die Sünde hat viele unserer geistlichen Fähigkeiten, die Gott in uns hineingelegt hat, bei der Schöpfung, zerstört. Und wir spüren oft die innere Lähmung, unser Unvermögen. Aber der Herr spricht auch zu uns, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Was machen wir nun? Haben wir jetzt ein Riesenproblem? Oder haben wir die Lösung zu einem Riesenproblem? Für den Gelähmten war es die Lösung zu seinem 38 Jahre lang quälenden Problem. Und es ist faszinierend, wie genau seine Heilung vor sich ging. Vergleichen wir einmal ganz sorgfältig die Verse 8 und 9. Vers 8, Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Das sind drei Punkte, die Jesus erwähnt. Steh auf, nimm die Matte und geh. Vers 9, beschreibt, was dann passiert ist. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Jesus sagt etwas und dann geschieht es, oder? Oder ist euch was aufgefallen? Das stimmt nicht ganz überein, oder? Eigentlich ist das so ein Parallelismus. Jesus befiehlt drei Dinge und dann geschehen drei Dinge. Aber eine Sache passt nicht. Normalerweise ist die Bibel, wenn sie solche Dinge beschreibt, sehr detailliert und genau. Nämlich der erste Punkt passt nicht. Jesus sagt zu ihm, steh auf. Und Vers 9 schreibt, er wurde gesund. Warum steht er nicht, und er stand auf? Das durchbricht doch den Parallelismus. Oder ist das vielleicht Absicht? Soll das vielleicht zeigen, dass das Aufstehen und das Gesundwerden das Gleiche waren? Dass das gleichzeitig ablief? Das heißt, der Gelähmte wurde wann geheilt? Im Aufstehen. Nicht vorher und natürlich auch nicht nachher, denn sonst hätte er nicht aufstehen können. Lesen wir, was Ellen White dazu schreibt. Das ist im Leben Jesu Seite 186. Ich gebe das aus dem Englischen wieder. Jesus forderte diesen Leidenden nicht auf, an ihn zu glauben, sondern sagt schlicht, steh auf, nimm dein Bett und geh. An dieses Wort nun klammert sich der Glaube des Mannes. Jeder Nerv und jeder Muskel erbebt von neuem Leben und heilsame Bewegung erfasst seine verkrüppelten Glieder. Ohne zu fragen, gebraucht er seinen Willen, um der Weisung Christi zu folgen. Und alle seine Muskeln gehorchen seinem Willen. Er springt auf seine Füße und stellt fest, dass er ein rüstiger Mann ist. Sie sagt weiter. Jesus hatte ihm keineswegs göttliche Hilfe zugesichert. Der Mann hätte im Zweifel verharren und seine einzige Möglichkeit, geheilt zu werden, einbüßen können. Doch er glaubte dem Wort Christi und indem er danach handelte, empfing er Kraft. Im Englischen heißt es, in acting upon it, he received strength. Also hier wird grammatisch ausgedrückt, indem er etwas tat, zur selben Zeit, als er es tat, kam die Kraft. Nicht vorher. Erst war der Glaube da. Erst gehorchte er dem Wort. Er wollte das tun, was Jesus tat. Und dann kam die Kraft dazu. Er steht auf und dann erst stellt er fest, ich bin gesund, ich bin geheilt. Eins aber ist mir noch nicht klar. Jesus sagt zu ihm, steh auf. Und dann schreibt Ellen White über den Gelähmten, er glaubte dem Wort. Wie kann ich denn einem Befehl glauben? Also stell dir vor, ich lese aus den 10 Geboten vor, zum Beispiel, du sollst nicht stehlen. Und dann frage ich dich, glaubst du das? Macht das Sinn? Nein, das macht keinen Sinn. Es sei denn, Jesu Wort war nicht einfach nur ein Befehl, sondern auch eine Verheißung. Ungefähr in dem Sinn, wenn ich dir das gebiete, brauchst du keine Bedenken zu haben. Du könntest es nicht schaffen. Vertrau mir, wage es und du wirst erleben, dass ich dir die nötige Kraft gebe. Wenn das so ist, dann ist jedes Gebot Gottes auch gleichzeitig das Versprechen, dass Gott die Erfüllung möglich macht, dass Gott den Gehorsam möglich macht. Es steckt mit drin. Jedes Gebot ist dann gleichzeitig eine Verheißung, ein Versprechen. Und einem Versprechen kann ich glauben. Wir lesen in dem Buch Gedanken vom Berg der Seligpreisungen, Seite 150 im Englischen. Nimm dir im Herzen vor, dem zu gehorchen, was du vom Wort Gottes weißt. Seine Kraft, Gottes Kraft, ja sein Leben wohnt in seinem Wort. Nimmst du das Wort im Glauben auf, wird es dir die Kraft zum Gehorsam schenken. Woher kommt die Kraft, etwas zu tun, was wir normalerweise nicht können? Aus dem Wort selbst, aus dem Gebot, aus dem Befehl. In dem Gebot ist die Verheißung drin. In dem Wort ist die Kraft, weil es das Wort Gottes ist. Wie kann ich diese Kraft aufschließen? Durch den Glauben, Vertrauen, dass es so ist. Und im Vertrauen handeln. Genau das hat der Gelähmte getan. Christi Gleichnisse, Seite 332 im Englischen. Wenn der Wille des Menschen mit Gottes Willen kooperiert, wird er allmächtig. Was immer auf Gottes Befehl hin getan werden muss, kann in seiner Stärke vollbracht werden. Alle seine Bitten sind Befähigungen. Alle Gebote Gottes sind gleichzeitig eine Verheißung. Deswegen konnte der Gelähmte dem Gebot Jesu, steh auf, glauben. Er konnte ihm vertrauen, nämlich der Verheißung, die da drin steckte. Und im Gehorsam hat er die Erfüllung der Verheißung erlebt. Versuchen wir das mal auf den Punkt zu bringen, was wir jetzt aus dieser Heilung mitnehmen können. Über Heil, über die Kraft Gottes. Zuerst ist da das Wort Gottes. Es ist eine Begegnung. Jesus begegnet diesem Menschen in seiner Liebe, in seiner Fürsorge, in seinem Mitgefühl. Er sieht, wo wir sind und wie es uns geht. Und dann hören wir etwas. Wir hören sein Wort. Und dieses Wort enthält zwei Dinge. Es ist einmal eine Aufforderung, aber es ist auch ein Versprechen, dass diese Aufforderung möglich ist. Es ist Gebot und Verheißung. Jetzt kommt der Mensch. Er hört das Wort. Wie reagiert er? Er reagiert im Glauben. Und biblischer Glaube hat zwei Elemente: Vertrauen und Gehorsam. Ich höre Gottes Wort, ich höre die Verheißung darin und ich vertraue ihr. Gott wird mich nicht im Stich lassen. Im Vertrauen auf ihn tue ich es. Ich vertraue. Und ich höre das Gebot, die Aufforderung darin und ich gehorche. Aus dem Vertrauen kommt das Folgen. Was geschieht in dem Moment, wo ich gehorche? Wie gehorche ich? Der Gelähmte hat seinen Willen eingesetzt. So haben wir es gelesen im Leben Jesu. Er gebraucht seinen Willen gegen die Natur, gegen den Verstand, obwohl er wusste, er ist gelähmt. Er wollte es. Und in dem Moment, wo er wollte, wo er seinen Willen auf Gottes Seite stellt und sagt, ja, ich will das tun, was du mir gesagt hast, auch wenn es menschlich gesehen nicht möglich für mich wäre, in dem Moment kommt die Kraft Gottes zu seinem Willen. Und seine Muskeln und Nerven und Glieder gehorchen ihm. Sein Wille verbindet sich mit Gottes Wille. Gott gibt die Kraft dazu und das Wunder geschieht. 38 Jahre voller Kummer, Leiden, Gewissensbisse und Einsamkeit gingen zu Ende, als der Gelähmte am Teich dem schlichten Wort Jesu, steh auf, wie ein Kind folgte und es glaubte und ihm vertraute. Gott konnte dieses unbeschreibliche Wunder an ihm tun, weil er vertraute und gehorchte. Und wir? Schwester White schreibt über die geistliche Bedeutung dieser Heilung im Buch Das Leben Jesu, Seite 203. Durch denselben Glauben können wir geistlich geheilt werden. Aus uns selbst sind wir ebenso unfähig, ein heiliges Leben zu führen, wie jener gebrechliche Mann ohne Hilfe gehen konnte. Aber der Heiland neigt sich über uns und fragt auch uns mit unaussprechlicher Güte und herzlichem Erbarmen: Willst du gesund werden? Er gebietet dir, in Gesundheit und Frieden aufzustehen. Warte nicht, bis du fühlst, dass du gesund geworden bist. Traue seinem Wort und es wird sich an dir erfüllen. Ich zitiere immer noch. Stell deinen Willen auf die Seite Christi. Entschließe dich, ihm zu dienen. Sobald du auf sein Wort hin handelst, wirst du Kraft erhalten. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte aus meiner Kindheit. Als ich etwa 12 Jahre alt war, da wurde mein Vater als Prediger in einen anderen Bezirk versetzt. Ich bin also in Verden an der Aller groß geworden, in Niedersachsen, und dann gingen wir nach Lübeck, an die Ostsee, Hansestadt Lübeck, wo das Marzipan herkommt. Zu der Zeit entstand gerade unter ganz viel Eigenengagement ein neues Gemeindehaus der Gemeinde, ein neues Zentrum. Da war auch die Wohnung drin für uns und auch eine Wohnung für den Hausmeister. Und unsere Wohnung, die war schon fast fertig, sodass wir einziehen konnten. Aber der große Versammlungssaal und viele von den Nebenräumen, die waren eben noch im Rohbau. Das ganze Gelände war eigentlich eine riesige Baustelle. Und es gab dort sogar einen eigenen riesigen Schaufelbagger. Als Junge war ich natürlich davon fasziniert. Und manchmal, wenn es schon spät abends war und alle Handwerker waren nach Hause gegangen und niemand war mehr auf dem Gelände, dann kletterte ich auf den Führersitz, denn der war offen, und ich setzte mich auf den Fahrersitz. Vor mir waren so eine Menge Hebel und ich war mal so kühn und habe an dem einen oder anderen gezogen. Und tatsächlich, manchmal klapperte noch kurz die Schaufel, denn da war wahrscheinlich noch so ein bisschen Restdruck in der Leitung. Ja, das war schon mal toll. Aber ansonsten tat sich natürlich gar nichts und das war sicher auch gut so. Der Motor lief ja nicht. Also war dieser schwere Bagger mit seinen mächtigen Gelenken und der Riesenschaufel wie tot. Ich konnte noch so lange und heftig an den Hebeln ziehen und schieben. Es tat sich rein gar nichts. Das ist unsere Erfahrung, wenn wir innerlich nicht mit Christus verbunden sind. Wir können uns bemühen, das Gute zu tun, unseren Nächsten zu lieben, geduldig zu sein, demütig, selbstlos. Aber es ist uns letztlich genauso unmöglich, wie es mir möglich war, eine riesige, mit Sand gefüllte Baggerschaufel zu bewegen. Doch was für ein Unterschied ist es, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott sind? Was zündet den Motor des Baggers? Die Kraft ist da, der Tank ist voll. Wie kommt sie in mein Leben? Durch den Glauben. Der Glaube ist der Zündschlüssel. Der Wille dreht ihn um. Und Gottes Kraft kann in mein Leben kommen, weil ich seinem Wort vertraue und daraufhin handle. Was für ein Unterschied ist es, wenn wir durch Gebet, durch Bibelstudium, durch aktive Nachfolge mit Gott verbunden sind, wenn der Heilige Geist uns füllt und in uns wohnen kann, dann ist Gottes große Macht, die sich verbindet mit meiner Schwachheit oder übertragen auf den Bagger, der mächtige Motor läuft. Und auf einmal können wir mit einem kleinen Hebel eine riesige Schaufel mit schwerem Sand bewegen, so wie es nötig ist. Und dann werden wir feststellen, Baggerfahren kann richtig Spaß machen. Jesus sagt uns, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Motor aus. Aber alles ist möglich dem, der glaubt. Selbst einem Gelähmten ist dann alles möglich. Jesus selbst hat versprochen, dass schwache Menschen wie wir durch den Glauben an unseren Erlöser nicht nur eine Baggerschaufel voll Sand bewegen können, sondern sogar das Millionen- und Milliardenfache davon. Markus 11, 23, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Und wenn mein Glaube schwach ist, dann denk an die unzähligen Heilungswunder Jesu. Sie sind uns gegeben, um uns im Glauben zu stärken. Johannes 20, 31, diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt, in seinem Namen. Amen.